Guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute zur Vorlesung in der klinischen Chemie. Heute haben wir ein relativ kompliziertes Thema, Wasser- und Elektrolythaushalt. Klingt zunächst mal von den Parametern vielleicht ganz banal, aber das ist in der medizinischen Anwendung sozusagen ein recht komplexes Thema, wenn man sich da durchfinden will. Man muss bei den Störungen, die im Wasser- und Elektrolythaushalt passieren, immer klinische Befunde in Korrelation zu den Laborbefunden sehen, weil im Labor selber nur Hinweise zum Beispiel auf eine bestimmte pathophysiologische Grundlage gegeben werden können, aber sozusagen nie eine definitive Aussage zu treffen ist. Ich möchte, damit das Thema so ein bisschen motiviert wird, auch sozusagen zunächst mal mit einem authentischen Fallbeispiel anfangen. Und da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht interessant, jemand, der aus ihrer Altersstufe hier sozusagen eine schwere Störung des Wasserelektrolythaushalts entwickelt hat. Das war im Rahmen einer ärztlichen Fortbildung hier von dem Kollegen aus Göttingen vorgestellt worden. Das ist eine Patientin, die in der Notaufnahme der Universität Kalifornien in Los Angeles aufgenommen war. Das war die Anamnese. Diese junge Frau hatte im Vortag eine Party gemacht. Sie hat neben dem vielen Trinken von Flüssigkeiten, Cola und dergleichen mehr, auch mehrere Ecstasy-Tabletten eingenommen. Hatte also einen sehr munteren Abend, kehrt dann nach zu Hause mit den Freunden, war zunächst mal völlig unauffällig und am nächsten Morgen wird sie sozusagen in einem desolaten Zustand angetroffen, ist nicht mehr ansprechbar. Die Anamnese von Erkrankung völlig leer, keine Vorerkrankung, eine gesunde junge Frau. Der Untersuchungsbefund zeigt hier quasi Schocksymptome, Tachykardie, Tachypnoe, eine ausgeprägte Hypotonie. Wenn man die Untersuchung macht hinsichtlich des Wasserhaushalts, also es fallen keine Ödeme auf, peripher, hier wohl feinblasige Rasselgeräusche, was ein Hinweis sein kann auf eine Wassereinlagerung in der Lunge. Und der Bewusstseinszustand, das ist ganz wichtig hier, ist sehr, sehr grenzwertig. Also diese Patientin ist ja nicht mehr ansprechbar, sie hat symmetrisch dilatierte Pupillen, die auch nur noch eine geringe Lichtreaktion zeigen. Ja, dann kommen die Untersuchungen, die man macht im Labor. Fällt auf, dass das Natrium hier sehr niedrig ist. Unauffällige Glukosewerte, das ist jetzt eine millimolare Angabe hier. Unauffälliger HB, die Serumosmolalität, auch schon ein erster Laborparameter, der jetzt hier bei Fragestellungen des Wasserelektrolythaushalts spezifisch bestimmt wird, zeigt hier auch eine massive Erniedrigung, normalerweise Werte so um 290 Milliosmol pro Kilogramm. Das urinspezifische Gewicht ist unauffällig. Ja, aber wegen dieser Bewusstseinstrübung macht man ein kraniales CT mit Feststellung eines massiven Hirnödems. Und wie der Lungenbefund aussieht, sehen Sie hier massive Wassereinlagerung als Korrelat für die feinblasigen RGs, die man gefunden hat. Ja, die Behandlung sah dann in einer Infusionsbehandlung aus. Man hat versucht, diesen niedrigen Natriumwert durch hypertone Kochsalzinfusion auch anzuheben. Das darf man nicht zu schnell machen, weil sonst schwere neurologische Schäden auftreten können, sogenannte pontine Myelinolyse, um in dieser Überwässerungssituation aber auch für eine ausreichende Diurese zu sorgen, hat man dann auch Schleifendiuretika gegeben und ein osmotisch wirksames Diuretikum, nämlich Mannitol, und hat damit eben eine gute Diurese erzielt, aber das Problem sehen Sie hier, wie der weitere Verlauf war. Trotz Anhebung des Natriumwertes kam es hier jetzt zu gravierenden Rhythmusstörungen und letztendlich verstarb die Patientin trotz Reanimation. Was dieses Beispiel jetzt Ihnen zeigen will, das hat natürlich eine komplexe Pathophysiologie. Ich will nur zeigen, dass Wasserelektrolythaushaltsstörungen im akuten Fall lebensbedrohlich sein können, selbst bei Menschen, die vorher eigentlich eine gesunde Konstitution haben. Natürlich gibt es auch viele weniger gravierende Beispiele für Störungen im Wasserelektrolythaushalt, aber das ist sicherlich sehr motivierend, weil hier sehr stark Änderungen letztendlich überhaupt nicht mehr auch unter Intensivtherapie beherrschbar waren. So, nach dieser Einführung kurz jetzt wieder etwas, was Sie vielleicht aus der Vorklinik dann sozusagen rekapitulieren, das machen wir jetzt ganz schnell. Gucken wir uns mal an, was zum Wasser im Körper zu sagen ist. Sie wissen, dass geschlechtsabhängig der Wassergehalt des Körpers unterschiedlich ist. Frauen haben etwas mehr Fettgewebe, deswegen weniger Wasseranteil. Hohen Wasseranteil, ganz wichtig in der Pädiatrie zu wissen, haben Säuglinge oder überhaupt Kleinkinder und Säuglinge. Wenn man das jetzt mal hier an einer Beispielperson männlich 70 Kilogramm sozusagen in Litern ausdrückt, dann sieht man, dass das Gesamtkörperwasser sich hier auf zwei Hauptflüssigkeitsräume verteilt, den intrazellulären Raum und den extrazellulären Raum, im Fußballergebnis 2:1, könnte man sagen. Der extrazelluläre Raum teilt sich dann wieder auf in den intravasalen Raum, der vor allem durch das Plasma dann repräsentiert ist, intervascular fluid hier genannt, und die interstitielle Flüssigkeit, und hier haben wir das Fußballergebnis 3:1. Also, das ist erstmal eine grobe Übersicht, wie das Wasser im Gesamtkörper sich überhaupt verteilt. Wie kommt es dann jetzt zur Konstanthaltung des Wasserhaushalts? Ja, die tägliche Wasserbilanz ist beim Gesunden ausgeglichen durch Flüssigkeitsaufnahme. Hier jetzt eine erwachsene Person, 1 bis 1,5 Liter. Feste Nahrung enthält natürlich versteckte Flüssigkeiten, hier ca. 700 geschätzt. Durch den Stoffwechsel selber wird Oxidationswasser gebildet, 300 Milliliter, sodass wir da eine ausgeglichene Situation haben, wo, wenn die Diurese funktioniert mit 1 bis 1,5 Liter, die Transpiration funktioniert, die sogenannte oder Perspiratio insensibilis, die nicht sichtbare Wasserabgabe über die Haut und Lunge bei der Atmung. Und wenn wir keinen Durchfall haben, geben wir recht wenig Flüssigkeit über den Stuhl ab. Hier rot markiert, ein ganz wesentlicher Punkt, der natürlich für den Kliniker zu berücksichtigen ist. Wenn man fiebert, hat man ganz andere Wasserverluste zu kompensieren. Und das ist so eine Faustformel, dass man 0,5 bis 1 Liter zusätzlich rechnen kann, wenn die Temperatur über die 37 Grad ansteigt. Wenn man jetzt sich nochmal anguckt, wie der relative Umsatz ist am Tag, dann sehen Sie hier, dass bei einem Erwachsenen circa 1/7 der Extrazellulärflüssigkeit am Tag umgesetzt wird. Ganz anders beim Säugling, da beträgt das quasi die Hälfte. Daraus kann man unmittelbar schon ableiten, Störungen des Wasserelektrolythaushalts werden bei kleinen Kindern sehr, sehr schnell klinisch manifest und können dann auch gravierende Folgen haben. Viel schneller als beim Erwachsenen. Ja, die Ionenverteilung hier auch nur noch mal ganz kurz rekapituliert. Hier die verschiedenen Flüssigkeitsräume dargestellt. Sie haben hier Grenzen, die einmal durch die Kapillarwand und durch die Zellmembran dargestellt werden. Die Kapillarwand hat vor allen Dingen geringe Proteindurchlässigkeit im physiologischen Zustand. Deswegen ist im Plasma natürlich eine hohe Proteinkonzentration zu vermerken, während in der interstitiellen Flüssigkeit, hier Proteine sind übrigens blau dargestellt, nicht wie ich gerade hier gezeigt hatte, also hier Proteine im Plasma hochkonzentriert, wenig in der interstitiellen Flüssigkeit. Wir haben intrazellulär eine völlig andere Ionenzusammensetzung mit einem ganz stark überwiegenden Kalium, während extrazellulär Natrium das prädominante Kation ist. Das hat nicht funktioniert. So, jetzt kommen wir dazu, den Grundsatzgedanken, wie wird denn der Wasserelektrolythaushalt reguliert? Oder genauer gesagt, der Natriumwasserhaushalt, wir reden jetzt hier sozusagen von der Konstanthaltung des Volumens der Extrazellulärflüssigkeit und von der Konstanthaltung der Tonizität, Isotonie genannt. Oh, das war aber jetzt fix. So schnell kann ich jetzt das leider nicht machen. Da ist wohl da muss ich nochmal da gucken. Haben Sie alles mitgekriegt? Dann können wir aufhören. Nein, so schnell geht es wahrscheinlich nicht. So, versuchen wir es jetzt nochmal. Die Isotonie wird dadurch erreicht, dass Wasser verändert wird. Die Wasseraufnahme oder die Wasserabgabe, also die Wasserbilanz. Die Volemie, die Isovolemie wird dadurch erreicht, dass die Natriumbilanz angepasst wird. Also Natriumzufuhr, wenn man zum Beispiel einen Volumenmangel hat. Und das ist unter Umständen konfliktär, wenn Sie sozusagen Veränderung der Isotonie oder der Tonizität und des Volumens gleichzeitig haben, dann wird im Zweifel die Physiologie das so einpendeln, dass das Volumen primär erstmal erhalten wird. Ohne Volumen kein Kreislauf. So kann man das sagen. Im Grunde kann das dann auch mal zu Lasten der Isotonie gehen. Hauptsache erstmal, das Wichtigste ist, dass das Volumen konstant gehalten wird. So, jetzt, wenn das funktionieren würde, könnte ich jetzt hier zu den Regulationsmechanismen gehen. Auch das ist noch Rekapitulation. Sie sehen, die Osmolarität wird gesensed in hypothalamischen Osmorezeptoren. Als Stellmöglichkeit, Stellglied ist sozusagen in diesem Regelkreis die Sekretion von ADH aus der Neurohypophyse. Das war so Pressin. Und auch eine Änderung des Trinkverhaltens, nämlich durch das Durstgefühl, das entsteht. Letztendlich wird also die Osmoregulation durch Veränderung der Wasserausscheidung und der Wasserzufuhr gemacht. Kommen wir zur Volumenregulation. Bei der Volumenregulation geht es vor allen Dingen darum, die Gewebeperfusion zu erkennen über verschiedene Sensoren, afferente Arteriole im Vasafferenz der Nieren, im Vorhof und im Carotis sinus sind die entsprechenden Sensoren angesiedelt. Und Stellglieder für die Anpassung der Gewebeperfusion, wenn die zum Beispiel abfällt, sind das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, die sogenannten natriuretischen Peptide, die sozusagen zum Angiotensin und Aldosteron gegenläufige Wirkungen haben, nämlich, wie der Name sagt, sie führen zu einer vermehrten Natriumausscheidung und zu einer Vasodilatation. Katecholamine durch Aktivierung des Sympathikus und auch ADH kann auch nicht osmotisch sozusagen freigesetzt werden. Hier haben wir also den Mechanismus, dass Druck und Volumen reguliert wird über Anpassung der renalen Natrium- und Wasserausscheidung. So, jetzt kommen wir sozusagen zum ersten harten klinisch-chemischen Parameter, den wir heute besprechen. Das ist die Serum-Osmolarität. Was eine Osmolarität, das L steht hier ganz bewusst, sonst gibt es auch noch den Begriff Osmolarität, das wäre dann eine volumenbezogene Größe. Typisch bestimmt man die Osmolarität, die auf die Masse des Lösungsmittels bezogen ist, also hier Wasser. Sie sehen hier, was der Normalbereich ist und was kritische Bereiche sind, also weil dann schwerwiegende Abweichungen auch zu neurologischen Störungen führen können. Im Wesentlichen kommt es zur Serumosmolarität durch das Hauptkation, gepaart mit seinen Hauptgegenanionen, Chlorid und Bicarbonat sind das in molaren Konzentrationen hoch. Und ein relativ kleiner Beitrag ist durch die neutralen Moleküle Glucose und Harnstoff gegeben. Man kann mit dieser Betrachtungsweise, alle anderen Substanzen, die es im Blut natürlich noch gibt, haben einfach sehr, sehr niedrige osmolare Konzentration. Man kann die Osmolarität aus den Konzentrationen abschätzen. Und zwar wird das Natrium einfach verdoppelt, um die Anionen, die wegen Elektroneutralität natürlich genauso hoch sind in der Summe, zu berücksichtigen und dann Glucose und Harnstoff addiert. Glucose kann verändert sein beim Diabetes mellitus, Harnstoff zum Beispiel bei der Niereninsuffizienz. Wenn Sie gängige Konzentrationen berücksichtigen, die ja in der klinischen Chemie, wenn Sie einen Befund kriegen, sind das meistens Milligramm pro Deziliter bei Glucose, dann muss man entsprechend hier noch eine Umrechnung durchführen, damit man den richtigen berechneten Wert dieser Osmolarität kriegt. So. In der Urinsituation muss man sagen, sieht es ganz anders aus. Da wird ja nicht reguliert. Das resultiert aus einem Regulationsphänomen. Deswegen haben Sie Hier die Wasserausscheidung sehr, sehr variable. Das heißt, die osmolaren Konzentrationen schwanken extrem zwischen 50, wenn man also eine hohe Flüssigkeitsausscheidung hat, und 1200, wenn man fast nichts getrunken hat, also eine Maximalkonzentration erreicht. Wichtig ist noch vielleicht zu wissen, wenn man einen Diabetes insipidus hat, das ist also eine mangelnde ADH-Wirkung oder Freisetzung, dann kommt es zur Ausscheidung eines sehr hypotonen Urins. Um diese Situation diagnostisch abzuklären, macht man einen sogenannten Durstversuch. Man lässt den Patienten sozusagen gezielt keine Flüssigkeit zu sich nehmen und schaut dann nach mehreren Stunden, ob die Niere adäquat reagiert hat, weil die Osmolarität ja ansteigt, im Serum und damit eigentlich der endogene ADH-Stimulus gesetzt wird. Das heißt, es wird dann in der Regel ein hoher osmolaler Wert im Urin gemessen. Wenn das nicht gelingt, ist das ein Hinweis darauf, dass die ADH-Mechanismen nicht richtig funktionieren. Diese Säulen dürfen Sie nicht absolut betrachten. Sie sollen einfach Ihnen mal ein Muster geben, dass man hier im Urin die Osmolarität eben nicht primär durch die Elektrolyte geprägt hat, sondern hier zum Beispiel, dass der Harnstoff ein wesentlicher beitragende Substanz ist zur Gesamturinosmolarität. So, wie können wir denn die Osmolarität im Labor messen? Ich hatte ja gerade gesagt, man kann sie berechnen. Warum misst man sie dann? Weil man damit genauer erfassen kann, wie die Osmolarität tatsächlich im individuellen Fall ist, und man kann es dann auch diagnostisch besser einsetzen. Wie messen wir also? Mit so einem Apparat kann das passieren. Da werden hier die Proben eingefüllt in solche Küvetten. Dann wird die Temperatur abgesenkt. Sie sehen das hier. Dann bewegt sich da so ein Stäbchen, vibriert und löst sozusagen den Kristallisationsprozess aus. Und das ist bei reinem Wasser bei exakt 0 Grad Celsius. Wenn Sie also hier jetzt osmolale Teilchen in der Flüssigkeit haben, also zum Beispiel die Elektrolyte, dann sinkt diese Gefriertemperatur ab und es entsteht ein sogenanntes Delta T zu der 0 Grad, zu dem 0 Grad Wert, und dieser ist eben proportional für die Anzahl der gelösten Teilchen. Das heißt, wir haben jetzt ein Maß dafür, wie viel Teilchen tatsächlich in Wasser gelöst sind. So kann man also eine exakte Osmolaritätsbestimmung machen. Ja, was ist dann der Nutzen? Ich sagte schon, diagnostisch kann man damit was anfangen, indem man nämlich gemessene Osmolarität und berechnete in Beziehung setzt, im Sinne einer sogenannten osmotischen Lücke. Wie die definiert ist, steht hier geschrieben, man misst und man berechnet und vergleicht diese beiden Konstellationen. Und da wir ja bei der Berechnung nicht alle osmolytisch aktiven Substanzen berücksichtigen, entsteht da eine kleine Lücke, die normalerweise unterhalb von 6 Milliosmol pro Kilogramm ist. Wenn diese Lücke bei der Berechnungsart hier, bei dieser Berechnung der osmotischen Lücke vergrößert ist, dann kriegen wir einen Hinweis darauf, dass anormale Osmolyte da sind. Also die wir jetzt typischerweise nur in sehr, sehr niedrigen Konzentrationen hätten, treten massiv auf. Das sind hier typische Situationen, insbesondere Vergiftung, zum Beispiel Alkoholvergiftung, könnte zu einer massiven Aufweitung der osmotischen Lücke führen. Hier mal ein Rechenbeispiel: Wenn man 1 Promille Alkoholgehalt hat im Blut, dann erhöht das die Osmolarität um 22 Milliosmol. Man kann, Sie sehen jetzt schon Verbindung zum Säure-Basen-Haushalt, da hatten wir die sogenannte Anionenlücke, da ging es ja auch sozusagen unbekannte Anionen, die vermehrt sind, bei einer Additionsazidose. Hier sehen Sie teilweise die gleichen Phänomene, wenn Laktatazidose da ist. Das macht also einerseits eine vergrößerte Anionenlücke und eine vergrößerte osmotische Lücke. Und wenn man einen Patienten hat, der eben bewusstlos ist und der möglicherweise intoxikiert ist und man kriegt gar keinen Hinweis, kann man mit so einer Technik darauf einen Hinweis kriegen, was vielleicht die Ursache seiner Bewusstlosigkeit ist. Zum Beispiel eine Intoxikation. Ja, wenn man das jetzt hier nochmal grafisch darstellt, das wäre die Normalsituation. Die osmotische Lücke hier klein, in Rot dargestellt, ist also sehr, sehr klein, unterhalb von 6. Wenn man ein hyperosmolares Koma hat, wo also zum Beispiel eine Insulinmangelsituation entsteht, dann haben Sie eine massive Zunahme der Glukose, aber die osmotische Lücke bleibt gleich. Ja? Bei Alkoholvergiftung haben wir es gerade gesagt, da würde man jetzt nicht unbedingt jetzt starke Veränderungen in Glukose-Harnstoff erwarten, aber man kann eben dann eben diese aufgeweitete osmotische Lücke beobachten. Ja, ich habe das eingangs ja gesagt, also Wasserelektrolythaushalt, das ist auf jeden Fall, was man unbedingt im Kontext der Klinik interpretieren muss. Was heißt das hier konkret? Die extrazelluläre Flüssigkeit, das Volumen der extrazellulären Flüssigkeit, das kann man im Labor nicht bestimmen. Das ist eine klinische Diagnose. Wir unterscheiden natürlich die Unterwässerung und die Überwässerung. Und da sehen Sie ja die gängigen, klassisch Internist bei einer internistischen Untersuchung abzuprüfenden Phänomene. Hat der Patient Durst? Wie ist die Kreislaufsituation? Wie ist seine Wasserausscheidung mit der Niere? Bei der Hyperhydratation sehen wir halt eine starke Gewichtszunahme, die Ödembildung gegebenenfalls, die Dyspnoe und das Lungenödem, wie bei dem Eingangsfall zum Beispiel auch dargestellt. Das ist also klinisch, da kann der Labormediziner wenig zu beitragen. Wenn man sich anguckt, was im Labor dann zu beobachten ist, dann muss man vereinfacht sagen, bei einer Hypohydratation habe ich ja sozusagen ein vermindertes Plasmawasser, das führt dazu, wenn nicht andere Faktoren in Hämatokrit, wie zum Beispiel eine Anämie beeinflussen, dass Hämatokrit und Serumeiweiß ansteigen. Das wäre eben halt typisch. Oder bei der Hyperhydratation, bei der Überwässerung entsprechend dann abfallen. Gucken wir uns dann jetzt das Verhältnis der Tonizität an. Diese Zustände können sozusagen in drei Richtungen sich hinsichtlich der Tonizität verändern. Sie können gleichbleibend sein, also isoton sein, sie können hypoton sein mit erniedrigter Osmolalität oder hyperton. Wie kann ich das denn unterscheiden, indem ich jetzt gucke, wie der Serum-Natrium-Wert ist? Und Sie sehen, dass eigentlich das ein ziemlich starres Schema ist, dass das Natrium mit der Osmolalität parallel geht. Wie sich die Osmolalität auswirkt, sehen Sie quasi am Zellvolumen. Und wir gucken hier konkret auf das Erythrozytenzellvolumen, nämlich den MCV-Wert, das mittlere korpuskuläre Volumen heißt das. Bei der Isotonsituation unverändert, bei der Hypoton Wassereinstrom in die Zelle, also Zunahme des MCV, umgekehrt bei der Hypertonsituation. Also das sind orientierende Parameter, die natürlich mehrere Einflussfaktoren haben, wissen Sie selber, wie zum Beispiel Vitamin B12-Mangel, wo man eine makrozytäre Anämie haben könnte. Kommen wir jetzt also zur Hyponatremie. Das ist, sage ich mal, eine sehr häufige Störung. Wenn Sie jetzt hier die älteren Folien haben, ich habe selber nochmal nachgeschaut, also diese 2%, die gelten für die schwere Hyponatremie, die man bei Werten unterhalb von 125 annimmt. Alles, was unter 135 Millimol pro Liter ist, gilt aber auch schon als Hyponatremie, natürlich dann als mildere Form. Und die trifft man doch offenkundig sogar noch viel häufiger. Ja, was kann man sagen? Wie sind die Patienten klinisch aufgestellt? Diese haben meistens wenig Symptome oder sogar gar keine. Sie können aber, wenn die Hyponatremie voranschreitet, deutliche Einschränkungen der neurologischen Funktion haben. Das geht also bis hin zu Krampfanfällen, Muskelreflexe herabgesetzt, also so Minussymptome neurologisch, Appetitverlust sozusagen, diese Schläfrigkeit, Adynamie und so weiter. Das sind typische Erscheinungen, die bei einer schweren Hyponatremie auftreten können. So, was haben wir denn bei der Hyponatremie für Situationen? Und das ist jetzt eben die komplexe Differentialdiagnose, die bei einer solchen Befund steht. Was ist die Konstellation? Wir haben immer zu berücksichtigen, wie sieht es mit dem Wasserbestand im Körper aus und dem Natriumbestand. Dann können wir zwischen drei klinischen Formen der Hyponatremie unterscheiden, die völlig andere Ursachen haben natürlich und auch anders behandelt werden müssen. Die Osmolalität ist immer erniedrigt. Das ist erklärt durch das niedrige Serumnatrium. Wann kann das Serumnatrium niedrig sein? In Fällen, wo der Natriumbestand erhöht ist, dann, wenn der Wasserbestand noch stärker erhöht ist, dann haben wir sozusagen ja eine Verdünnungssituation. In der gegenteiligen Version, wo ein Volumenmangel beherrscht, ist ein überwiegender Natriumverlust zu beobachten, gegenüber dem auch gleichzeitig bestehenden Wasserverlust. Klinische Differenzierung, sage ich nur dazu, ist dann gefragt. Und es gibt sogar eine Form, bei der es nur eine geringe Wasserzunahme gibt durch eine mangelnde Ausscheidung von Wasser, der Natriumbestand unauffällig ist und wir eine sogenannte isovolemische Hyponatremie haben, wo also keine Ödeme zum Beispiel zu beobachten sind. Leider ist das noch nicht die ganze Story. Es geht nämlich noch mit zwei weiteren Formen weiter, bei denen dann die folgende Besonderheit ist, dass der Natriumwert eben nicht parallel geht zur Osmolarität. Das ist die sogenannte Pseudohyponatremie, ich gehe gleich genau darauf nochmal ein, und die Form sogar, wo eine Hyponatremie mit einer Hyperosmolarität einhergeht, was ein Hinweis darauf ist, dass eben nicht normale, also nicht Natriumosmolyte die Osmolaritätserhöhung verursachen. Das sind Sonderfälle und das ist das Typische und diese drei Blöcke, die müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen angucken. Die erste Form der Hyponatremie, die ist die hypervolemische Form. Wir haben eine überwiegende Zunahme des Wassers und damit eine Verdünnung des Natriums. Klassisch sind das die hydropischen Erkrankungen, wie man so sagt, wo dicke Ödeme auftreten, der Patient Gewicht Zunahme hat. Pathomechanismen sind hier eben die Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems und eine nicht-osmotische ADH-Freisetzung. Die führen zu dieser massiven Wasseranhäufung. Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom. Auf der Nierenseite die mangelnde Ausscheidung, dann Niereninsuffizienz. Man kann diese groben Komplexe anhand des Urin-Natriums ein bisschen sortieren. Ich würde die Frage gerne zurückstellen. Ja? Das Urin-Natrium ist bei den kardialen und Lebererkrankungen eher niedrig. Bei einer Niereninsuffizienz ist auch ein Pathomechanismus, dass die Niere eben nicht mehr ausreichend Natrium rückgewinnen kann aus dem Primären und deswegen hohe Natriumkonzentrationen im Urin auftreten. Typisches Beispiel jetzt wäre hier eine massive Ausweitung des Extrazellulärflüssigkeitsraums in den sogenannten transzellulären Raum oder dritter Raum genannt, wie bei einem Leberzirrhosepatienten hier mit Aszites. Kommen wir jetzt zur zweiten Form. Die ist durch eine ganz andere Klinik geprägt, nämlich durch Hypovolemie. Die Hypovolemie bedeutet, dass wir einen Volumenmangel haben, aber der Natriumverlust überwiegt noch den Volumenmangel, daher der niedrige Serumnatriumwert. Was führt das dazu, dass durch die Hypoosmolarität ja auch noch Wasser vom Extrazellulärraum in den Intrazellulärraum verlagert wird? Wir haben also einen ganz starken intravasalen Volumenmangel, ausgeprägte Blutdruckerniedrigung. Hier sind folgende Verlustsituationen pathogenetisch relevant: extrarenaler Verlust salzhaltiger Flüssigkeiten. Diarrhoe, Erbrechen, Sie sehen es ja hier selber, Peritonitis, Pankreatitis, Ileus oder eben ein Salzverlust und Wasserverlust über die Niere. Über Medikamente kann das kommen, es gibt hormonbedingte Verluste, zum Beispiel beim Mineralocorticoidmangel, zum Beispiel beim Morbus Addison. Es gibt auch ein sogenanntes zerebrales Salzverlustsyndrom, wenn zum Beispiel ein Patient schweres Schädel-Hirntrauma hat, da werden Substanzen frei, die natriuretische Peptidwirkung haben und dazu führen, dass eine massive Natriurese stattfindet. Die dritte Form ist die isovolemische Hyponatremie. Da habe ich gesagt, es gibt da zwar einen gewissen Zuwachs an Wasser, das ist deswegen hier in Klammern gesetzt, der ist geringfügig. Der Natriumbestand ist aber eigentlich normal. Pathomechanismus ist hier die Retention von Wasser und klinisch auffällig, im Unterschied zu den beiden anderen Formen, keine Ödeme und auch keine exorbitanten Kreislaufprobleme dabei. Wir haben hier als Wirkmechanismus eine inadäquate Sekretion, inadäquat in Bezug zur niedrigen Serumosmolarität, von ADH. ADH führt ja in der Niere zu einer massiven Wasserrückresorption. Mechanismen, die dazu führen können, dass dieser Zustand eintritt, sind jetzt hier vielgestaltig. Ja, das können also Hormonursachen sein, wie zum Beispiel ein Glukokortikoidmangel, also Cortison, Schilddrüsenunterfunktion. Es kann sogar psychogene Faktoren geben, die diese massive, inadäquate ADH-Sekretion auslösen. Ganz zahlreich auch bei Medikamenten, Psychopharmaka können da sein, Zytostatika, das ist eine ziemlich lange Latte, das geht also hier weiter. Und charakteristisch ist dieses SADH als sogenannte Paraneoplasie. Wenn man zum Beispiel ein kleinzelliges Bronchialkarzinom hat, kann es zu dieser paraneoplastischen ADH-Wirkung kommen. Lungenentzündung, verschiedene zentralnervöse Störungen, also das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Ursachenbild. Was eben charakteristisch ist, wir haben hier eine Hyponatremie, eine Hypoosmolalität und einen unpassend hohen Urinosmolalitätswert. Den Cut-off, den können Sie in unterschiedlichen Büchern unterschiedlich finden. Also das Prinzip ist, dass der Wert relativ hoch ist, unangepasst eben 300, in manchen Büchern steht auch 100. So, jetzt haben wir die drei klassischen Formen der Hyponatremie besprochen. Jetzt kommen wir zu den Sonderfällen. Der Sonderfall der Hyponatremie, die als Pseudohyponatremie bezeichnet wird, weil die Osmolalität völlig normal ist, können Sie relativ schnell abhaken, aber Sie sollten es wissen, dass es das gibt, weil es nämlich ein messtechnisch, nicht ein Artefakt, sondern messtechnisch begründete Differenz ist. Was passiert nämlich, wenn Sie Wasser, wenn Sie einen unterschiedlichen Wassergehalt des Blutes haben? Wie kann das sein? Der Wassergehalt unterschiedlich. Zum Beispiel, dass eine massive Hyperlipoproteinämie da ist oder eine Hyperproteinämie. Denken Sie an das multiple Myelom, das wir neulich noch mal besprochen haben. Dann ist der Wassergehalt der Probe verringert. Das führt dazu, dass bei verschiedenen Messtechniken unterschiedliche Natriumkonzentrationen ermittelt werden. Wenn Sie im Labor mit einer typischen Laborautomationstechnik mit der sogenannten indirekten ionenselektiven Elektrode messen, dann wird der Wert bezogen auf das Gesamtserum, also auf das Volumen, Eiweiß, Lipoprotein und Wasser. Damit würde man bei erhöhtem Wasseranteil, erniedrigtem Wasseranteil, erhöhtem Lipoproteinanteil eine falsch niedrige, biologisch falsch niedrige Konzentration ermitteln. Und Sie hätten unter Umständen Verdacht, dass tatsächlich eine echte Hyponatremie vorliegt. Das muss man eben berücksichtigen, wenn ausgeprägte Veränderungen des Wassergehalts zu beobachten sind, zum Beispiel der Patient eben massive Hyperlipoproteinämie hat. Wenn Sie mit einem Blutgasgerät messen, dann ist das eine andere Messtechnik. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, können wir vielleicht im Seminar noch besprechen. Da wird immer auf das Serumwasser bezogen, die Konzentration ermittelt. Und das ist bei diesen Zuständen völlig unauffällig. Das heißt, Pseudohyponatremie einfach im Kopf haben, dass es sowas geben kann, messtechnisch begründet, ohne klinische Korrelation, keine Störung im Serumwasser, im Wasserelektrolythaushalt liegt dann vor. So, dann käme jetzt noch die letzter Sonderfall bei der Situation Hyponatremie. Da haben wir die Situation, dass das Natrium niedrig ist, aber eine erhöhte Serumosmolalität vorkommt. Das ist ein Paradoxon eigentlich. Das ist schnell aufgelöst dadurch, dass hier andere Osmolyte jetzt wirklich in relevanten hohen Konzentrationen auftreten, die dann zu einer osmotischen Diurese führen. Diese osmotische Diurese führt dann auch zu einer hypovolemen Situation den Verlust vom Wasser. Das ist der entgleiste Diabetes mellitus als typische Ursache und dann vor allen Dingen die iatrogenen Maßnahmen, wenn man also eine falsche parenterale Ernährung macht mit zu hohen Glukosewerten oder eben therapeutisch sogar gewollt, wie schon in dem Eingangsbeispiel bei einer Mannitinfusion. dann entsteht diese Situation ebenfalls. Also zwei Sonderfälle, die drei Hauptkomponenten haben wir jetzt alle besprochen. Jetzt kämen wir zur Hypernatremie. Die Hypernatremie ist deutlich seltener. Sie hat auch wiederum bei ausgeprägter Form ein schwerwiegendes neurologisches Krankheitsbild zur Folge. Es kann sogar spontane zerebrale Blutung entstehen und hat auch sogar ein Mortalitätsrisiko. Diese Hypernatremie ist jetzt etwas einfacher in der Betrachtung der möglichen Ursachen. Wir haben hier die häufige Form, die mit Hypovolemie einhergeht. Die Hypernatremie entsteht also durch Wasserverlust oder indem man zu wenig trinkt, also Dursten. Extrarenalverluste können eben freies Wasser durch massives Schwitzen verloren gehen oder durch Durchfälle oder renal beim Diabetes insipidus oder osmotischer Diurese. Selten haben wir hier die hypervoleme Form der Hypernatremie. Auch hier wieder ist der sozusagen die Ärzteschaft schuldig, wenn also hier eine falsch angepasste Infusionsbehandlung gemacht wird. Eine medizinische Ursache könnte sein, ein primärer Hyperaldosteronismus. Gut, dann kommen wir hier noch kurz auf das Beispiel des Diabetes insipidus, der zu so einer Hypernatremie führt. Ursachen sind variabel. Hier mal dargestellt könnte das sein, eine Schädigung durch einen Tumor der Hypophyse, der zur Verdrängung der Neurohypophyse führt, also zu einem Mangel der ADH-Sekretion. ADH aktiviert den Aquaporin-Rezeptor. Und Sie sehen hier das Verhalten von Urinausscheidung und Urinosmolalität beim Diabetes insipidus-Patienten, der ja jetzt eine mangelnde ADH-Wirkung hat. Zunächst die Kurven bei einem Gesunden, das sind die durchgezogenen Linien hier. Wenn man einen Gesunden mit Wasser belastet, dann scheidet er mehr aus. Gibt man einem Gesunden einen osmotischen Reiz, hypertone Kochsalzinfusion, dann setzt der ADH endogen frei. Das führt dazu, dass die Diurese zurückgeht und die Urinosmolalität entsprechend ansteigt. Das wird dann nicht mehr wesentlich verändert durch die exogene Gabe von ADH. Und Sie sehen natürlich, dass das jetzt bei einem Diabetes insipidus Patienten, wo eben diese ADH-Freisetzung gestört ist, ganz anders aussieht. Der reagiert eben nicht adäquat mit der Einschränkung der Diurese. Das bleibt hier hoch. Und wenn nicht der Nierentubulus als insensitives Endorgan die Ursache ist, dann führt die ADH-Wirkung hier beim zentralen Diabetes insipidus tatsächlich zum Diurese-Rückgang und der Osmolalitätsanstieg. Also so kann man das ein bisschen differenzieren, die zentrale Form und die renale Form, wo der Tubulus insensitiv ist. Kommen wir jetzt noch zum Kalium. Und das Kalium ist, der Stoffwechsel ist hier sozusagen mal kompakt zusammengefasst. Wir haben ja hier die Aufnahme über die Nahrung zu betrachten. Das meiste wird renal ausgeschieden von dem Kalium. Also damit hat man schon sofort die Assoziation, Nierenfunktionsstörungen führen zu einer Veränderung des Kaliumwertes. Sie wissen, dass das hier durch eine Ionenpumpe aktiv sozusagen in den Interzellularraum gepumpt wird und dass die, na, das ist aber ich jetzt eher, dass das kennt. So, dass Veränderung des Kaliumwertes eben massive Auswirkungen haben auf Erregungsprozesse im Nervensystem oder im Herzen. Also hier kann man verschiedene Phänomene beachten, die bis zu einer Lähmung führen können, zum Beispiel bei einer Hyperkalämie, muskuläre Schwäche, Hyporeflexie. Beim Herzen würde man dann das Korrelat haben in stärkeren Arrhythmien. Wenn man ein Herz in der Herzchirurgie stilllegen will, bei einer extrakorporalen Kreislauf, dann gibt man eine kaliumhaltige Infusion, eine Kardioplegelösung. Das führt dann eben zu einer Asystolie, die dann intraoperativ bei einem Betrieb einer extrakorporalen Herz-Kreislauf-Maschine sozusagen dann ja erwünscht ist, um die OP durchzuführen. Im Gastrointestinaltrakt haben wir hier Minussymptome bei der Hypokalämie, also im Sinne der Verstopfung, Plussymptome bei der Hyperkalämie. Und ein interessanter Aspekt ist noch, wenn eine Hypokalämie lange besteht, dann führt die zum Beispiel zu einer Ursache für einen renalen Diabetes insipidus. Also wo die Situation eben passiert, dass der ADH-Mechanismus nicht richtig funktioniert. klinisch wichtig zu beachten ist, dass man eben nicht einen Kaliumwert bestimmt, eine Hypokaliämie feststellt und dann sagt, ach, dann muss ja das oder jenes an Symptomatik vorhanden sein. Es ist ganz wichtig, wie schnell ist eigentlich diese Hypokaliämie oder Hyperkaliämie entstanden. Wenn das schnell passiert, kann man mit sehr gravierenden Auswirkungen rechnen, insbesondere auch hier auf das Herz. Chronische Dyskaliämien können völlig oder sehr symptomarm sein. So, jetzt da ist schon das schöne EKG, was wir ja schon vor einer Viertelstunde gesehen haben. Im EKG sind besonders Kaliumveränderungen auffällig. Durch Veränderungen hier des ST-Bereichs und der T-Welle. Bei der Hypokaliämie hat man halt eine Abflachung, eine Absenkung dieser ST-Strecke. Und bei der Hyperkaliämie sehen Sie hier fast zeltförmige Überhöhungen. Hier ist dann auch ein ganz breiter Kammerkomplex. Und danach steht das Herz dann still. Also ein Kardiologe kann sozusagen schon mal eine grobe Abschätzung des Kaliumwertes machen, wenn er sich das EKG anguckt. Im Labor versuchen wir es natürlich dann exakt zu bestimmen. Ursachen der Hypokaliämie, tja, was wäre das? Eine niedrige Zufuhr könnte möglich sein. Eine Hypokaliämie entsteht vor allem durch renale Verluste oder gastrointestinale Verluste. Die gastrointestinalen Verluste haben wir, wenn wir Durchfall haben, wenn wir Abführmittel gebrauchen, auch wenn man erbricht, auch im Magensaft ist ein hoher Kaliumgehalt drin. Und man kann das so ein bisschen unterscheiden, wo es verloren geht, indem man sich den Urinkaliumwert anguckt. Wenn die Ursache in dem Kaliumverlust in der Niere liegt, dann habe ich halt auch hohe Urinkaliumkonzentrationen. Und wenn Lust woanders begründet ist, also im Gastrointestinum, dann wird eher Kalium gespart von der Niere und deswegen habe ich niedrige Kaliumkonzentrationen. Das sind Mechanismen, die Sie kennen. Der pH-Wert hat Auswirkungen. Alkalose führt dazu, dass Kalium in die Zellen wandert und H+-Ionen sozusagen zur Abpufferung nach draußen. Hier ist noch angedeutet ein wichtiger Mechanismus, der wieder mit einer iatrogenen Situation zusammenhängt. Behandlung eines Diabetes mellitus mit Insulin. Insulin führt zum massiven Einstrom von Glucose in die Zellen und nimmt Kalium mit. Das heißt, wenn man nicht auf die Kaliumsubstitution in der Situation achtet, kann man sozusagen iatrogen eine Hypokaliämie erzeugen. Noch vergessen habe ich hier, dass es auch natürlich endokrine Ursachen gibt, spezifische Mineralokortikoidwirkung, also ein Hyperaldosteronismus, ein Kohn-Syndrom beispielsweise, könnte sowas auslösen. Ja, bei der Hyperkaliämie, da müssen wir daran denken, die Ausscheidung vor allen Dingen über die Niere. Das heißt, wenn die Nierenfunktion gestört ist, tritt meistens eine Hyperkaliämie auf. Bestimmte Diuretika, die sogar noch Kalium sparen, führen häufig sogar zu einer Hyperkaliämie. ACE-Hämmer, die den RAA-Mechanismus ja sozusagen das Aldosteron quasi antagonisieren, führen auch gerne zu einer Hyperkalzämie. Der chronisch niereninsuffiziente Patient hat ganz häufig eine Hyperkaliämie. Wichtig, wenn man im Labor jetzt so einen Kaliumwert zurückberichtet bekommt, dann sollte man immer gucken, steht da was von Hämolyse, dass das Blut hämolytisch war. Wenn es hämolytisch ist, dann können Sie sich vorstellen, dann wird massiv aus den Erythrozyten Kalium freigesetzt. Das hat natürlich nichts mit der In-vivo-Situation zu tun, ist aber sozusagen verwirrend und sollte berücksichtigt werden. Aldosteronmangel würde dann entsprechend auch eine seltene endokrine Ursache sein für eine Hyperkaliämie. Kommen wir als letztes Ion sozusagen oder Elektrolyt noch zum Calcium. Nur ein paar Gesichtspunkte sollen hier noch gebracht werden. Das ist jetzt hier ein ganz vereinfachtes Schema zum Calciumstoffwechsel. Beim Calcium spielt halt eine Rolle, das Vitamin D für die enterale Resorption und die renale Rückresorption. Die Wirkform ist ja das Calcitriol, 1,25-Dihydroxy-Vitamin D. Dann ist weiter wichtige Regulationssubstanz das PTH, das ebenfalls Calcium rückresorbieren lässt in der Niere und Calciumfreisetzung aus dem Knochen, also im Hauptspeicherort, veranlasst. Das Calcitonin hat eine gegengerichtete Wirkung, indem es die Resorption hemmt, spielt aber für die physiologische Calciumregulation eine untergeordnete Rolle. Das sollte man auch nochmal als Besonderheit sehen, im Unterschied zum Natrium und Kalium, die nur eine ganz geringe Proteinbindung aufweisen, ist das beim Calcium ganz anders. Hier ist nur die Hälfte des Gesamtcalciums in biologisch aktiver, freier Form vorhanden. Die Klinik einer Kalziumveränderung sehen Sie hier jetzt links die Hypokalzämie, hier mal Grenzwerte, die da eine Rolle spielen. Man kann also zwei Grenzwerte betrachten, einmal für das Gesamtkalzium und für das Ionisierte, das dann entsprechend 50% darunter liegt. Bei einer Hypokalzämie wird man, wenn sie akut auftritt, vor allen Dingen Störungen der Erregbarkeit haben, im Sinne der Übererregbarkeit oder des Tetanie-Syndroms. Hier eine Patientin, die diese Übererregbarkeit auslöst bekommt durch das Beklopfen des Facialis-Stammes und dann können es Muskelzuckungen sozusagen am Mund. Bei chronischen Hypokalzämien wirkt sich das auf den Knochenstoffwechsel aus. Die Knochenmineralisation nimmt ab, die Brüchigkeit nimmt zu. Und der Augenarzt kann zum Beispiel eine Katarakt beobachten, eine Katarakta titanica nennt man das. Bei der Hyperkalzämie haben wir schwerwiegende Auswirkungen, vor allen Dingen auf neurologische Systeme, das Nierensystem, Polyurie entsteht, Nierenverkalkung kann sein, Gewebsablagerung von Calcium, Nephrokalzinose oder sogar kalkhaltige Steine. Also ein Steinleiden ist bei einer Hyperkalzämie möglich. Bei einer wichtigen Ursache für eine Hyperkalzämie, das nennt man den primären Hyperparathyroidismus, also einen Tumor der Nebenschilddrüse. Da hat man früher von der Stein-, Bein- und Magenpein gesprochen, die durch diese Hyperkalzämie erklärt sind. Die Steinbein, Bein steht dann für den Knochen, also die Bones sozusagen, die dann demineralisiert sind, und Magenpein, das waren die gastrointestinalen Ulzera. Dies beobachtet man natürlich in dieser Vollausprägung durch häufige Kalziumbestimmung im Labor immer seltener, in dieser Vollausprägung. Richtig gefährlich für den Menschen wird es, wenn der Kalziumwert oberhalb von 3,5 Millimol ansteigt. Was ist das Problem? Dass man in ein akutes Nierenversagen rutschen kann und eben auch schwerste Herzrhythmusstörungen bekommen kann. Auch hier jetzt nur ein ganz kurzer Abriss noch der Ursachenkomplexe. Bei der Hypokalzämie würde ich sagen, ist das häufigste, dass Probleme mit der Vitamin D-Versorgung sind. Vitamin D ist ja bekanntermaßen jetzt eben für die enterale Resorption wichtig, Malabsorption, Alkoholpatienten, die also eine Fehlernährung haben. Selten eher ist die PTH-Mangelsituation, dann wieder Iatrogen, nämlich der Chirurg, der den Patienten an der Schilddrüse operiert hat und akzidentell, also nicht unbedingt beabsichtigt, auch Nebenschilddrüsengewebe entfernt hat. Hier wieder die Phänomene, die eine Hyperkalzämie auslösen, durch Alkalose, haben wir schon im Säurebasenhaushalt besprochen. Oder Diuretika können ebenfalls zu einem Kalziumverlust führen, typischerweise so Lasix-Schleifendiuretika. Letztes Dia, die Hyperkalzämie. Und da müssen wir uns fragen, in welcher Situation treffen wir den Patienten an? Ist es ein ambulanter Patient oder ist es ein stationärer Patient? Bei ambulanten Patienten kommt es häufig als Ursache zu dem primären Hyperparathyroidismus. Wie gesagt, Kalzium ist heute keine Besonderheit mehr zu bestimmen. Das heißt, diese Ausprägung Steinbein, Magenpein, das findet man im Vollbild natürlich heute nur noch ganz selten. Aber im ambulanten Patientenkollektiv ist eben halt dieser primäre Hyperparathyroidismus sehr häufig Ursache für eine Hyperkalzämie. Im stationären Kollektiv, muss man leider sagen, ist eine Hyperkalzämie häufig ein indirektes Zeichen für ein Tumorleiden. Die Tumoren können ein Parathormon-ähnliches Peptid, das heißt hier PTH-related Peptide, sezernieren. Das kann man im Labor als klinisch-chemische Größe dann auch bestimmen, was an die Parathormonrezeptoren bindet und Parathormon-ähnliche Wirkungen entfaltet. Häufig eben also eine paraneoplastische Freisetzung durch Tumorzellen, Bronchialkarzinom kann das sein, Esophagus-Karzinom, Nierenkarzinom und so weiter. Also hier sollte man vor allen Dingen dran denken, wenn man im stationären Kollektiv hohe Kalziumwerte findet. Ja, und dann gibt es hier, sage ich mal, natürlich auch Fälle, wo man zu viel Vitaminzufuhr hat. Eine Hypervitaminose gibt es beim Vitamin D. Und eine interessante Konstellation noch, die Sarkoidose, wo es auch zu viel Vitamin D kommt. Und das ist ganz interessant, weil in der Sarkoidose ja Epitheloidzellen vorhanden sind. Das sind ja Zellen, die ganz spezifisch jetzt in diesen Granulomen der Sarkoidose-Patienten vermehrt sind und die eine 1,25-Dihydroxylase Funktion haben. Das heißt, die machen im Unterschied zu normalen Situationen, dann, wo nur die Niere das kann, eben zusätzliches aktives Vitamin D und können dann eben auch zu so einer Hyperkalzämie führen. So, ich kann nur sagen, Wasserelektrolyte wird Sie mehrfach im Studium nochmal beschäftigen. Es ist ein sehr komplexes Gebiet. Ich hoffe, ich konnte wenigstens teilweise mal Interesse wecken bei Ihnen, sich mit diesem Thema weiter auch auseinanderzusetzen. Da ist noch eine Frage. Mache ich gerne. Ich habe da ein bisschen jetzt gearbeitet. Mache ich gerne. Ja? Kein Problem. War das auch Ihre Frage? Ja. Ja, Sie haben es gemerkt, dass das so ein bisschen abweicht. Ne? Zu dem mache ich gerne. Ja, vielen Dank dann. Ne?